Franken, die waren schon immer ein bisschen konservativ. Halt einfach ein wenig wirklich beschaulich waren sie ein wenig und romantisch. Aber halt immer meistens ein wenig traditionsbewusst.
Also wo die Zukunft erfunden wird, irgendwo, aber in Franken bestimmt nicht.
Diese und ähnliche Meinungen sind in Nürnberg oder Würzburg immer wieder zu hören. Und das nicht nur von den Franken selbst. Auch von außen erhält dieses weit verbreitete Vorurteil immer wieder Nahrung.
Wer nach den Gründen forscht, wird schnell fündig. Zum einen haben sich viele fränkische Städte und Dörfer ein mittelalterliches oder barockes Flair bewahren können. Nürnberg, Bamberg und natürlich Rothenburg ob der Tauber sind nur die bekanntesten Beispiele. Während etwa Bamberg kaum Kriegsschäden aufzuweisen hatte, wurden Würzburg und Nürnberg nach 1945 in großen Teilen wieder restauriert. Köln, Hamburg oder Berlin hingegen erhielten ein neues, moderneres Gesicht.
Kein Wunder also, dass auch der Tourismus auf gepflegte Natur- und Kulturlandschaften, auf Fachwerk und Sandstein setzt. Romantisches Franken heißt das entsprechende Motto, mit dem die Region erfolgreich beworben wird.
Zum anderen gelten Langsamkeit, Beschaulichkeit und ein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein als wesentliche Elemente der fränkischen Mentalität. Eigenschaften also, die mit Modernität und Zukunftsorientierung nur schwer kompatibel scheinen. Hinzu kommt das bekannte Adjektiv altfränkisch, das hier und da gerne als Synonym für altmodisch oder gar rückständig verwendet wird.
Während es den Bayern gelungen ist, die Welt davon zu überzeugen, dass sie Traditionspflege und Zukunftsfähigkeit mühelos miteinander verbinden können, regt sich in Franken nur selten Widerspruch gegen das fragwürdige Image, mehr oder weniger vergangenheitsorientiert zu sein.
Doch wie jedes Vorurteil hält auch dieses der Überprüfung nicht stand. Wer etwas genauer hinsieht, stellt schnell fest, wie sehr Fachwerkfassade, Butzenscheibenromantik und Bratwurst-Image trügen. Vielmehr ist ausgerechnet Franken eine Region, die schon immer einen großen Anteil an der Erfindung der Zukunft gehabt hat. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und das betrifft sowohl die Ideen wie die Technikgeschichte, also die Visionen und die konkrete Forschung.
Fränkische Filmvisionen.
Als am 12. Februar 2010 die restaurierte und nun fast vollständige Fassung des deutschen Stummfilms Metropolis auf der Berlinale für anhaltenden Applaus sorgte, wurde nicht nur der Regisseur Fritz Lang gefeiert, sondern auch die Autorin. Das Drehbuch zu dem zwischen 1925 und 1926 gedrehten Science-Fiction-Film stammt nämlich von Langs damaliger Frau, Thea von Harbou, geboren 1888 in Taupolitz bei Hof in Oberfranken.
Die prominente Fränkin war bis zu Langs Emigration in die USA seine Drehbuchautorin und schuf 1929 mit »Frau im Mond« eine weitere Vorlage für einen Science-Fiction-Film. Kein geringerer als Albert Einstein kam zur Premiere nach Berlin, um sich ein Bild davon zu machen, wie ein Flug zum Mond tatsächlich aussehen könnte. Dabei sah er nicht nur eine überzeugende Rakete, sondern konnte erstmals auch einen Countdown miterleben, der eigens für den Film erdacht worden war. Obwohl dies aus rein dramaturgischen Gründen geschah, wurde der Countdown später von der realen Raumfahrt übernommen.
Thea von Harbous wichtigster Film aber bleibt Metropolis. Lange Zeit galt der komplette Film als verschollen, da er nach der Uraufführung von der UFA stark gekürzt und alle Langversionen offenbar vernichtet wurden. Erst 2008 wurde in einem Filmmuseum in Buenos Aires zufällig eine nahezu vollständige Kopie entdeckt.
Zwar hat die UNESCO Metropolis 2001 als ersten Film überhaupt ins Weltdokumentenerbe aufgenommen, doch galt er vielen Kritikern trotz aller futuristischen Bilder als eher naives Werk. Kein Wunder, denn sie kannten schließlich nur die verstümmelte Version. Jetzt, nach der Restaurierung, sprechen Filmfachleute wie etwa Hans Langsteiner von einer umfassenden Rehabilitation des Werkes.
Erst jetzt kann dieser oft missverstandene Film seine ganze Ambivalenz entfalten. Die restaurierte Fassung legt eine Neubewertung dringend nahe. Denn aus dem kulturhistorischen Kuriosum ist jetzt endlich ein Klassiker geworden.
Viele der Filmbilder sind heute zudem plausibler als vor 85 Jahren. Denn Metropolis schildert das Leben in einer gigantischen Millionenstadt, die wir heute Megacity nennen würden. Während die herrschende Elite alle Errungenschaften des technischen Fortschritts und des Wohlstands genießt, kämpft die Unterschicht in einer kalten und erbarmungslosen Welt um ihre Existenz. Der Rhythmus der industriellen Produktion, der Kraftwerke und Megamaschinen bestimmen ihr Leben rund um die Uhr. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist ebenso groß wie die Stadt selbst.
Vertraut wirkt vor allem die moderne Technik, etwa das Bildtelefon, das dank der Drehbuchautorin Thea von Harbou erstmals in einem Film zu sehen war. Auch der Einsatz von Robotern ist heute nichts Spektakuläres mehr. Damals jedoch hat diese Vision das Publikum zutiefst beeindruckt. Die oft belächelte sozialromantische Lösung des Konflikts zwischen Arm und Reich wird heute ebenfalls nüchterner gesehen. Mit dem berühmten Schlusssatz »Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein« setzt die Drehbuchautorin auf gegenseitiges Verständnis und Empathie. Einer klassenkämpferischen Gewaltlösung hält sie gewissermaßen einen runden Tisch entgegen, der die Konfliktparteien zusammenführt. Oberschicht und Unterschicht reichen sich geläutert die Hände und vertrauen dem Wort.
Für Designer, Regisseure, aber auch Musiker und Dramaturgen ist Metropolis ein fast unerschöpflicher Fundus für kreatives Gestalten. Er gehört zu jenen Filmen, die sich in das filmische Bewusstsein tief eingegraben haben. Metropolis ist der schlagende Beweis gegen das Vorurteil, je älter ein Film sei, desto uninteressanter sei er heute. Weder Minority Report von Steven Spielberg, noch Ridley Scotts Alien oder Blade Runner, um nur einige Beispiele zu nennen, wären ohne Fritz Langs Film möglich geworden.
So urteilt der Filmkritiker Ulrich Behrens über einen der wenigen stilbildenden Filme des 20. Jahrhunderts, erdacht von einer fränkischen Autorin.
Ein fränkischer Physiker sieht Unschärfe scharf.
Als Metropolis 1927 in die Kinos kam, erschütterte ein anderer Franke die Welt der Physik. Im Alter von gerade einmal 26 Jahren wurde der gebürtige Würzburger Werner Heisenberg Professor an der Universität Leipzig und Leiter des dortigen Theoretisch-Physikalischen Institutes. Gleichzeitig veröffentlichte er seine Theorie über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, die später nach ihm benannte Heisenbergsche Unschärferelation. Ihr zufolge ist es unmöglich,
den Ort und den Bewegungsimpuls eines Elektrons für denselben Zeitpunkt mit absoluter Genauigkeit zu bestimmen.
Außerdem stellte Heisenberg fest,
dass die Art und Weise, wie ein Experiment durchgeführt wird, das Ergebnis beeinflusst.
Unsere bisherigen Vorstellungen von Objektivität waren damit nicht mehr gültig.
Hatte Albert Einstein das Universum aus den Angeln gehoben, so ließ nun der Franke Heisenberg den Mikrokosmos folgen. Bis heute prägen beide Physiker mit ihren Entdeckungen unser modernes Weltbild, auch wenn nur wenige Menschen die Bedeutung der Theorien wirklich verstehen. Und bis heute versuchen Physiker und Astronomen, dieses Weltbild auszuloten. Im Large Hadron Collider etwa, dem Teilchenbeschleuniger des Europäischen Kernforschungszentrums bei Genf, bestimmen noch immer Heisenbergs Theorien den Aufbau der Experimente. Noch immer reichen seine Ideen weit in die Zukunft.
Das Internet. Eine fränkische Idee.
Das zu fixierende Wort, einst in Tontäfelchen geritzt, dann auf Papyrusrollen geschrieben, schließlich auf Papier gedruckt, bewahren und erhalten wir nach keinem dieser Verfahren, sondern uns ersetzen die Mikrofotografien der Zentralbibliothek, welche durch Fernseher übertragen werden und beliebig vielen Lesern gleichzeitig zugänglich sind, die Bücher. Eine Sintflut von Papier überschwemmte einst 100.000 menschliche Hände beschäftigend, Millionen Kilowatt an Energie erfordernd und ganze Wälder zur Herstellung des Zellstoffes verbrauchend die Menschheit. 1 Milliarde von Bänden, manche Werke in Hunderttausenden von Exemplaren, füllte einst Bücherschränke und Bibliotheken. Und doch war dieser Schatz an Wissen den meisten nicht zugänglich. Wir ersparen diesen ganzen Aufwand. Und das, was heutzutage dem Wissbegierigen zuströmt, der Zeitungen oder Bücher lesen, Bilder oder Karten betrachten will, das ist nicht bedrucktes Papier, sondern reine Energie, vermittels unserer ferntechnischen Apparate, der Fernsprecher, der Fernschreiber, Fernseher und Fernkinos.
Zum ersten Mal in der Geschichte wird hier die Idee des Internets formuliert. Doch nicht von einem amerikanischen oder englischen Autor, sondern von dem Nürnberger Chemiker und Schriftsteller Ludwig Dexheimer, Jahrgang 1891.
Unter dem Pseudonym Ri Tocco veröffentlichte er 1931 den Roman »Das Automatenzeitalter«, in dem er das Leben im Jahr 2500 in der Automatenstadt schildert, der Heimat der gesamten Menschheit. Es ist eine Flächenstadt in Mitteleuropa aus 200 Millionen Grundstücken a 1000 Quadratmetern, auf denen Villen stehen, die auch als Wohnmaschinen oder Wohnautomaten bezeichnet werden, da alle haushaltstechnischen Prozesse von der Wärmeregulierung bis zum Ankleiden vollautomatisch ablaufen. Alltag und Produktion sind weitgehend automatisiert. Die anfallende Arbeit übernehmen Homaten genannte Roboter. Zwischen den Kontinenten verkehren Hochgeschwindigkeitszüge in Vakuumröhren, während man in einem besonderen Zoo echte Dinosaurier bewundern kann.
Die Kunst der Biologen hatte die verschwundenen Jahrmillionen zurückgeholt und die fernsten Epochen der Erdgeschichte wieder zur Gegenwart gemacht. Was nie vor dem eines Menschenauge lebend erblickt, was nur in der Fantasie des Forschers, hergeleitet aus kläglichen Resten, Gestalt gewonnen hatte, war wiedererstanden zu neuem Leben.
Jurassic Park lässt grüßen. Auch diese Vision stammt also aus Franken und wurde überzeugend zu Papier gebracht, gut 10 Jahre bevor Michael Crichton geboren wurde. Und wie in seinem von Steven Spielberg verfilmten Roman Jurassic Park können auch die Besucher von Dexheimers Automatenstadt die ganze Vielfalt der jurassischen Echsen bewundern.
Neben den Ichthyosauriern, welche in zahlreichen Exemplaren vertreten waren und die Aufmerksamkeit durch die Behendigkeit ihrer Bewegungen fesselten, war die eigenartigste Erscheinung der Plesiosaurus. Ein Tier, das aussah, als habe man eine Riesenschlange durch den Leib einer Schildkröte gezogen. Es erreichte in der Jurazeit eine Größe von 6 Meter und war auch hierdurch Exemplare von annähernd solcher Größe vertreten. Einen wirklich furchtbaren Anblick bot der Teleosaurus, ein großes Meereskrokodil, das auf dem Bauch und Rücken gepanzert war. Beim Näherkommen der Besucher schwirrten riesige libellenartige Insekten auf, etwa einen halben Meter lange Gespenstheuschrecken.
Damit aber nicht genug. Der Nürnberger Autor wirft im Jahr 1931 auf den rund 800 Seiten seines Romans geradezu verschwenderisch mit Zukunftsvisionen um sich. Neben den üblichen Erfindungen wie Robotern und fliegenden Autos, Aeros genannt, gibt es bei ihm bereits E-Books, Nanotechnologie, geklonte Menschen und sogar Hormonpräparate zur Schwangerschaftsverhütung. Die Pille ist demnach, zumindest ideengeschichtlich, eine fränkische Erfindung. Regiert wird die Automatenstadt von den Bürgern mittels direkter Demokratie dank Online-Abstimmungen. Ihrem Namen wird die Automatenstadt natürlich auch gerecht, da die gesamte Industrieproduktion vollständig automatisiert ist.
Dexheimer aber ist seiner Zeit so weit voraus, dass Produktion und Energieversorgung noch dazu den höchsten ökologischen Standards entsprechen. Alle Produkte werden vollständig recycelt, mit Ressourcen wird entsprechend vorsichtig umgegangen. Ausschließlich regenerierbare Energiequellen werden genutzt, vor allem Sonnenenergie. Die Dämmung von Häusern ist selbstverständlich. Wer heute den Roman liest, der 2004 wieder aufgelegt wurde, ist auf jeder Seite verblüfft von dem enormen Ideenreichtum des Autors. Kein Wunder, dass sich Literaturwissenschaftler und Zukunftsforscher mehr denn je für Ludwig Dexheimer interessieren.
Das Automatenzeitalter von Ritoko gehört zu den faszinierendsten Utopien des 20. Jahrhunderts. Wegen der Fülle der Ideen, der Modernität der Bilder, der Treffsicherheit der Prognosen und der pazifistisch-liberalen Einstellung des Verfassers. Eine Rarität in der deutschen Science-Fiction.
So schrieb 2004 der Informatiker und Philosoph Dr. Ralf Bülow, ein namhafter Experte für Visionen und Zukunftsentwürfe.
Doch so herausragend Ludwig Dexheimer als Visionär auch ist, er ist dennoch kein fränkischer Einzelfall, wie nicht nur Thea von Harbou beweist. So stammt auch der erfolgreichste Science-Fiction-Roman der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem Franken, nämlich von Bernhard Kellermann, 1879 in Fürth geboren.
Der Tunnel erschien bereits 1913 und erreichte eine Gesamtauflage von über 1 Million Exemplaren. Übersetzungen erfolgten in 25 Sprachen. Gleich 4-mal wurde der Roman verfilmt mit Gustav Gründgens und Jean Gabin in den tragenden Rollen. Erzählt wird die Geschichte einer kühnen Idee, dem Bau eines Atlantiktunnels, der Europa mit den USA verbindet. Ein technisches Großprojekt, das mehrfach zu scheitern droht und nach seiner Fertigstellung von der technischen Entwicklung bereits überholt ist. Die Zukunft gehört am Ende dem Flugzeug.
Oder etwa doch nicht? Im Jahr 2004 griff das amerikanische Massachusetts Institute of Technology die Idee auf und hielt sie für realisierbar. In einer Vakuumröhre könnten Mitte des 21. Jahrhunderts im Stundentakt Hochgeschwindigkeitsmagnetzüge Passagiere zu niedrigen Kosten befördern. Die steigenden Kerosinpreise sprechen für das Projekt. Kellermanns Roman hat somit nichts von seiner Aktualität eingebüßt.
Franken im All.
Ein Zittern lief durch das gigantische Flugzeug. Schrilles Heulen gellte über die Felder, dass sich die Menschen erschreckt duckten. Die beiden Nebendüsen waren angelassen worden und spien feurig flammende Gaskegel nach hinten. Rascher, immer rascher stürmte das Flugschiff vorwärts. Nach einer halben Sekunde schon nahm es die Steigung, jagte mit vielfacher Schnellzuggeschwindigkeit den Hang hinaus, nach 10 Sekunden vorüber an der Kilometermarke, und jetzt hob sich der glühende Riesenfalter, löste sich von den Rollenschuhen, schwebte frei in der Nacht.
Hier wird nicht etwa das Abheben eines Space Shuttles beschrieben, sondern der Start des Raumschiffs Gerion. Zum ersten Mal in der Geschichte hebt, wenn auch nur auf dem Papier, ein modernes Raumschiff ab, um zum Mond zu fliegen. Autor des 1925 erschienenen Romans »Der Schuss ins All« ist Otto Willi Geil, geboren 1896 in Gunzenhausen in Mittelfranken. Im Gegensatz zu Jules Verne, der eine Kanonenkugel als Raumfahrzeug wählte, oder Herbert George Wells, dessen Raumschiff die Schwerkraft aufheben kann, ist Geils Entwurf eine Flüssigkeitsrakete. Über die technischen Kenntnisse seines französischen und englischen Kollegen schüttelt der Franke nur den Kopf. Geils Raumschiff hingegen basiert nicht nur auf dem seinerzeit bekannten Stand der Raketenforschung, sondern besitzt bereits Flügel.
Die Stabilisierungsflossen sind bei ihm zu richtigen Tragflächen vergrößert, die die Rakete bei Start und Landung in ein Flugzeug verwandeln. Otto Willi Geil hat hier in genialer Weise das System unseres Space Shuttles vorausgeahnt und einen Raumgleiter konstruiert, der sich in der Atmosphäre wie ein Flugzeug verhält.
Schreibt die Nürnberger Raumfahrtexpertin Susanne Pech und vergisst auch nicht, das Rettungssystem zu erwähnen, das die Besatzung im Notfall an einem Fallschirm zu Boden gleiten lässt. Dieses haben übrigens die Konstrukteure des echten Space Shuttles vergessen. Die Astronauten des Challenger konnten sich daher 1986 nach der Explosion ihrer Boosterraketen nicht retten. Die Experten der NASA hätten eben Geil lesen sollen, der in München Physik studiert hat und sich auch vom Raketenpionier Hermann Oberth beraten und inspirieren ließ. Nicht nur in Europa, auch in den USA war Otto Willi Geils Roman ein großer Erfolg, so dass er gleich mehrere Fortsetzungen schrieb, darunter »Der Stein vom Mond« und »Hans Harts Mondfahrt«.
Doch bei aller Fülle an Ideen sind diese Autoren nur einige Beispiele für das große visionäre Potenzial Frankens. Schon sie würden ausreichen, das gerne gepflegte Vorurteil, die Region sei eher rückwärtsgewandt als zukunftsorientiert, zu widerlegen. Dabei hat Franken auf der Erfinder- und Entwicklerseite ebenfalls viel zu bieten.
Der fränkische Flugpionier.
Der Tüftler und Flugpionier Gustav Weißkopf wurde 1874 in Leutershausen bei Ansbach geboren und wanderte später in die USA aus. Dort konstruierte er zunächst Gleiter und schließlich Motorflugzeuge. Am 14. August 1901 soll ihm laut Zeugenaussagen mit seinem Flugzeug Nummer 21 ein erster Motorflug über 800 Meter gelungen sein. Gut zwei Jahre vor dem ersten Motorflug von Orwell und Wilbur Wright, die 37 Meter in der Luft zurücklegten. Leider ließ der fränkische Erfinder seine Flugversuche weder filmen noch fotografieren, sodass sie lediglich als Fußnote in die Geschichte eingingen.
Originalgetreue Nachbauten aus den 1980er und 1990er Jahren erbrachten jedoch den Beweis, dass seine Flugzeuge tatsächlich flugfähig waren. Bis dem Erfinder das Geld ausging, ersann er weitere Flugapparate, darunter Hubschrauber und Senkrechtstarter. In Zeitungsartikeln prophezeite er der Luftfahrt eine große Zukunft.
Die gelungene Erfindung einer Flugmaschine ist sicherlich der größte Erfolg, den ein Mensch erreichen kann. Denn sie bringt den einzigen universalen Verkehrsweg unter die Kontrolle des Menschen.
Während Weißkopf bereits von globalen Luftverkehrswegen träumte, dämpften die Brüder Wright noch Jahre später die Erwartungen der Menschen.
Es wird nie eine Flugmaschine geben, die von New York nach Paris fliegt,
prophezeite Orwell Wright vor Journalisten, als er 1909 nach Berlin kam, um sein Flugzeug der europäischen Öffentlichkeit vorzustellen. Zumindest als Visionär war Weißkopf seinen Konkurrenten weit überlegen. Sie richteten ihren Blick vor allem auf ihre Brieftasche und wollten Flugzeuge verkaufen. Der Franke hingegen sah in die Zukunft.
Das gilt auch für zahlreiche andere Pioniere Frankens, von denen Martin Behaim, Peter Henlein und Max Grundig nur die bekanntesten sind. Fast beliebig ließe sich die Liste historischer fränkischer Erfinder und Visionäre fortsetzen. Viel interessanter aber ist ein Blick in die Gegenwart.
Hat Franken auch heute Visionäre zu bieten? Werden auch heute noch Zukünfte in Franken erdacht, formuliert und erfunden? Wer seinen Blick auf die verschiedenen Forschungseinrichtungen richtet, wird schnell fündig.
Zukunft beginnt heute.
Echte Stars sind unter den Entwicklern und Erfindern in und aus Franken, wie etwa Karl-Heinz Brandenburg, der 1954 in Erlangen geboren wurde. Ende der 1980er Jahre entwickelte der Elektrotechniker an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen das Audiodatenkompressionsverfahren MP3, das ab 1992 zum Standard bei der weltweiten Datenübertragung und bei der Speicherung von Musik wurde. Brandenburg und sein Erlanger Team veränderten dank ihrer Erfindung die digitale Musikwelt nachhaltig. Als 1998 der erste MP3-Player auf den Markt kam, war die Revolution nicht mehr aufzuhalten und ist seitdem in aller Ohren. Im Jahr 2000 wurde Brandenburg für seine Leistung vom Bundespräsidenten mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet.
Immer wieder hat Brandenburg, der längst an anderen Zukünften arbeitet, die Bedeutung des Erlanger Fraunhofer Instituts für integrierte Schaltungen als Zukunftsschmiede betont. Langjähriger Weggefährte Brandenburgs, Förderer und bis September 2011 Leiter des Instituts ist Professor Dr. Heinz Gerhäuser. Er hat nicht nur die Grundlagen der MP3-Entwicklung geschaffen, sondern auch das Profil des Fraunhofer Instituts für integrierte Schaltungen entscheidend geprägt. Dank seines Blicks in die Zukunft. Wenn jemand die Frage beantworten kann, wie man Zukünfte erfindet, dann ist er es.
Es ist eigentlich schnell gesagt, man muss zwei Dinge im Blickfeld behalten. Einmal wie sich die Technik entwickelt und wie wir diese Technik mitentwickeln können. Aber das ist nur die halbe Miete. Und das Zweite ist, dass man sich damit befasst, was brauchen die Menschen? Was haben die Menschen für Interessen? Und dann muss man diese beiden Dinge noch zusammenbringen. Weil nämlich dann aus den technischen Möglichkeiten und den menschlichen Interessen und Bedürfnissen Produkte werden. Und wir machen das ganz systematisch, indem wir immer wieder bestimmte Vorstellungen, die heute noch nicht realisierbar sind, erneut überprüfen, ob sie mit dem technischen Fortschritt nicht vielleicht inzwischen doch möglich sind. Denken Sie mal an das Beispiel Steuerung von Geräten oder Maschinen mit Hilfe von Gedanken. Das ist vor 10 Jahren utopisch gewesen. Vor 5 Jahren konnte man bereits einen Cursor am Bildschirm rauf und runter fahren, allein durch Gedanken. Und es ist absehbar, dass in 10 Jahren vielleicht das Auto allein durch Gedanken gesteuert werden kann. Ob das jetzt sinnvoll ist, das können wir heute nicht beurteilen, aber zumindest ein Querschnittsgelähmter, der würde sich freuen, wenn er auf diese Weise seinen Aktionsradius erheblich erweitern könnte.
Wie jeder echte Visionär begnügt sich Gehrhäuser also nicht mit dem momentan Machbaren, sondern visiert das Utopische an. Nicht das Konkrete, Gegenwärtige oder schnell Erreichbare bildet seinen Horizont, sondern das Ferne, das auf den ersten Blick unmöglich Scheinende.
Wir geben den Zufällen eine Chance. Und zwar dadurch, dass wir ganz bewusst bei neuen Ideen, die erst einmal völlig absurd und utopisch erscheinen, nicht sofort eine Absage erteilen, sondern das zunächst einmal einfach stehen lassen. Und dann kommen wir wieder drauf zurück. Und die Erfahrung zeigt auch, dass Dinge, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und die auch realisierbar werden, dass die reifen, auch in den Köpfen. Und aus solchen utopischen Ideen oder abstrusen Ideen werden dann oft sehr konkrete neue Entwicklungen und daraus auch Produkte. Das ist etwas, was eine Unternehmenskultur erfordert, die eben nicht sofort sagt, das kann ja gar nicht gehen oder das haben wir schon probiert, das funktioniert nicht, sondern man muss die Dinge, selbst wenn man im Moment keine Lösung dafür hat, einfach mal aufnehmen und auch dann sich setzen lassen, um dann später immer wieder zu überprüfen, möglicherweise geht's doch.
Angesichts dieser utopischen Orientierung liegt der Verdacht nahe, dass Gehrhäuser auch einen Bezug zur Science Fiction hat. Schließlich haben die Romane von Jules Verne, Herbert George Wells und andere bereits zahlreiche Wissenschaftler inspiriert.
Ich lese gerne Science-Fiction-Romane und bin sehr überrascht, wenn man zum Beispiel Jules Verne liest. Der Mann hatte eine unglaublich blühende Fantasie und hat so viele Dinge vorhergesehen, die man damals garantiert nicht annehmen konnte, dass die möglich sind. Dass natürlich nicht alles so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat, und dass man Menschen nicht mit einer Kanone auf den Mond schießt, das ist eine Sache. Aber viele andere Details, die haben mich sehr überrascht.
Ist ein Problem dann endlich gelöst? Sind die entsprechenden Entwicklungen und Erfindungen gemacht? Ist der international renommierte Erlanger Wissenschaftler keineswegs zufrieden? Für ihn beginnt dann alles wieder von vorne. Dabei überträgt er das berühmte Motto von Sepp Herberger auf die Forschung. Nach der Entwicklung ist vor der Entwicklung.
Es ist aber auf der anderen Seite auch notwendig, dass sich unsere Technik noch weiterentwickelt, denn mit den Problemen, die wir uns heute befassen und die uns unsere Zeit stehlen, möchte ich eigentlich in der Zukunft nichts mehr zu tun haben. Da muss ein technisches Produkt funktionieren, auch wenn es innerlich an der einen oder anderen Stelle kaputt ist. Und zwar dadurch, dass eben bestimmte Funktionen mehrfach vorhanden sind, was ja durch die Mikroelektronik und die ständige Verkleinerung überhaupt kein Problem ist. Da sind eben dann 5 oder 10 Rechner parallel vorhanden und einer wird dann schon noch funktionieren zum Schluss. Und diese Technik, die muss auch mehr vorhersehen können, was ich eigentlich von ihr will, sodass ich mich nicht wie heute doch ziemlich intensiv mit der Technik befassen muss, sondern dass sich die Technik mit mir befasst und herausfindet, was ich eigentlich vorhabe, welche Assistenzfunktionen ich gerne in Anspruch nehme. Und dann kann das entsprechend geleistet werden.
Ganz besonders im Auge hat der 65-jährige Forscher und bekennende Franke übrigens die zunehmend alternde Gesellschaft, deren vielfältige Probleme sich seiner Ansicht nach vor allem mit technischen Lösungen beheben lassen. Service- und Pflegeroboter sowie Assistenzsysteme sollen die Menschen im Alter entlasten, die Jüngeren nicht belasten, sondern ihnen sogar Arbeit verschaffen. Die Assistenzsysteme müssen schließlich entwickelt und gebaut werden.
Assistenzsysteme für die demografische Entwicklung ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ein Beispiel davon wäre die Bilderkennung und Bildverarbeitung, die ja seit vielen Jahren ein Thema am Institut ist. Die Erkennung von bestimmten Objekten in bewegten Bildern. Wir haben uns da zum Beispiel auf das Erkennen von Gesichtern in Videoaufnahmen am Anfang konzentriert. In der Zwischenzeit können wir nicht nur diese Gesichter erkennen, sondern wir können auch ableiten, was diese Menschen hinter den Gesichtern gerade für Emotionen haben, ob die erstaunt sind, ob die heiter sind oder ob sie traurig sind.
Und natürlich vergisst der Visionär und Ehrenbürger seines fränkischen Wohnortes Weichenfeld auch des deutschen Liebstes Kind nicht. Wer will schon am Ende eines langen Autofahrerlebens auf den fahrbaren Untersatz verzichten, der Mobilität und Freiheit bedeutet?
Das Auto für den 100-Jährigen, das darf kein Seniorenauto sein. Der würde das nie wollen. Der will einen Sportwagen oder was Sportliches oder was Schickes. Und das Auto muss aber in der Lage sein, wenn dann plötzlich Defizite auftauchen, sehr diskret einzugreifen, so dass es nicht als eine Bevormundung empfunden wird, sondern als eine Hilfe, vor allem dann, wenn wirklich ein Problem auftaucht.
Biologie für die Zukunft.
Am 31. Oktober 2011 um 22.58 Uhr mitteleuropäischer Zeit startete das chinesische Raumschiff Shenzhou 8 mit einer Rakete vom Typ Langer Marsch vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der inneren Mongolei in den Orbit. An sich keine sensationelle Nachricht, denn die Weltraumaktivitäten der Chinesen sind weithin bekannt. Ebenso bekannt ist die Scheu der Chinesen vor einer Kooperation mit anderen Staaten. Diesmal jedoch machten sie eine Ausnahme und ließen sich auf die erste bilaterale Kooperation in ihrer Raumfahrtgeschichte ein.
Mit an Bord befand sich nämlich die Experimentierplattform Simbox, die 10 chinesische und 6 deutsche Experimente erfolgreich automatisch durchführte. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei der Erlanger Zellbiologe Dr. Michael Lebert, der mit seinem Forschungsteam die Kooperation angebahnt hat. Natürlich hat er auch die Experimente entwickelt.
Das ist unser Container, der auf dem Simbox-Experiment geflogen ist. Und sieht man, der ist etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel. Da geht es also um zwei im Prinzip Fragestellungen. Das eine ist, sind unsere Algen, mit denen wir arbeiten, Euglena gracilis, sind die in der Lage, im Weltraum zu überleben, unter den Bedingungen des Simbox-Experiments? Und das zweite ist, sind die in der Lage, die Schnecken, die wir mitgeflogen haben, mit Sauerstoff zu versorgen? Die ganze Idee ist dabei, dass wir so eine Art Lebenserhaltungssystem aufbauen. Das heißt, die Schnecken produzieren CO2, also Kohlendioxid und Ammonium, das dann wiederum die Euglenen, also unsere Algen, aufnehmen und die produzieren dafür Sauerstoff, das die Schnecken wieder brauchen. Und jetzt ist das ja alles wieder da, die Proben sind auf dem Weg zurück nach Deutschland und das nächste Projekt, was wir machen, das ist jetzt ein viel, viel größeres Projekt, das ist ungefähr, sagen wir mal, größenordnungsmäßig 30 Mal so groß wie das, was wir auf Simbox geflogen haben. Hier geht es jetzt darum, diesen Gedanken des Lebenserhaltungssystems zu übertragen hin auf ein komplexeres System. Komplexer heißt in diesem Falle, wir haben nicht nur Algen, die Algen sitzen in dem Teil, sondern im anderen Teil des Containers haben wir zum einen Fische, zum anderen eine höhere Pflanze, Ceratophyllum, das ist das Hornkraut. Und wir haben Schnecken drin und wir haben Daphnien drin, also Wasserflöhe drin, die zum Füttern der Fische gedacht sind. Und die Zielrichtung ist hier zweierlei. Das eine, nachzuvollziehen, wie finden die Stoffaustausche hier eigentlich statt. Das können wir alles messen und das fliegt dann für etwa 4 Wochen in einem Satelliten, der um die Erde kreist. Und das soll im Oktober nächsten Jahres stattfinden. Was wir hier auf der Erde davon haben, ist, dass wir eine ganze Reihe von Systemen haben, mit denen wir arbeiten, von denen wir aber nicht genau wissen, warum sie eigentlich funktionieren und wie sie funktionieren. Zum Beispiel Kläranlagen. Da wissen wir, dass die funktionieren. Aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen diese Systeme umkippen oder Schwierigkeiten bekommen. Wie reagieren die darauf? Störungen? Wir reagieren im Prinzip einfach nur, aber wir können es nicht richtig steuern. Um das nachvollziehen zu können, brauchen wir exakte Angaben darüber, wie ist der Stoffaustausch eigentlich? Und welche Parameter, welche Messungen müssen wir vornehmen, um voraussagen zu können, das System ist stabil oder es wird langsam instabil.
So viel zum erfolgreichen Weltraumexperiment. Wie aber hat es der Erlanger Wissenschaftler Michael Lebert geschafft, dieses Experiment an Bord eines chinesischen Raumschiffs zu bringen? Und warum haben die Chinesen überhaupt Interesse an dem Verhalten bestimmter Algen?
Es gibt schon eine ganze Reihe von Jahren gemeinsame Treffen mit chinesischen Wissenschaftlern. Und auf einem dieser Treffen habe ich in Berlin den Professor Liu kennengelernt, der ganz ähnlich gearbeitet hat wie unsere Arbeitsgruppe. Der kümmert sich in China um Lebenserhaltungssysteme. Er kümmert sich aber auch um Renaturierung von Wüsten und ist der Experte in China für Renaturierung von Seen. Die Trinkwasserversorgung in China erfolgt im Wesentlichen durch Oberflächenwasser. Das sind Seen. Durch die Überdüngung haben die Riesenprobleme damit, dass giftige Algen dort auftreten, die jetzt dafür sorgen, dass das als Trinkwasser nicht mehr benutzt werden kann. Er ist der Experte, der weiß, wie man diese Seen wieder in einen vernünftigen Zustand bringt. Und das ist etwas, was uns in Form zum Beispiel vom Dexendorfer Weiher auch sehr interessiert.
Wie Heinz Gerhäuser vom Fraunhofer-Institut in Erlangen denkt auch Michael Lebert in größeren historischen Dimensionen und sieht sein Simbox-Experiment als Einstieg in eine langfristige Zusammenarbeit mit einem ungewöhnlichen Partner, der wie er an der Gestaltung von Zukünften arbeitet. Denn der so erfolgreiche Forschungssatellit soll erst der Anfang sein.
Raumstation ist etwas, was direkt in der Planung ist. Und der Professor Liu ist durchaus in der Lage, da Zugriff drauf zu bekommen. Und die Idee ist, dass wir in einer Zusammenarbeit ähnliche Systeme wie diese hier weiterentwickeln. Das ist das, was wir uns letztendlich vorstellen, dass wir handhabbare kleine Einheiten haben, die wir zusammenkoppeln können, wie wir das jeweils brauchen, also Module entwickeln und dass die in Zusammenarbeit mit den Chinesen dort fliegen. Das ist das eine, das ist Grundlagenforschung. Auf der anderen Seite ist eine weitere Idee, die wir haben, dass man die Technologie, die die Chinesen entwickelt haben, versuchen hier umzusetzen. Das eine ist, diese Blaualgen erstmal aus dem Wasser herauszuziehen und zum Zweiten dafür zu sorgen, dass diese Blaualgen, die die Vergiftung zum Beispiel auch von Dexendorfer Weiher hervorrufen, dass die gar nicht erst wieder sich ansiedeln können in der Masse, mit der wir die Schwierigkeiten haben. Das sind so die beiden Standbeine, wo wir uns vorstellen können, dass eine weitergehende Zusammenarbeit möglich sein wird.
Und wie schon Heinz Gerhäuser soll auch Michael Lebert die Frage gestellt werden, ob er Science-Fiction-Fan ist. Ob auch er von literarischen Utopien profitiert, um sich mit konkreten Visionen zu befassen.
Stanislaw Lem, der gefällt mir immer sehr gut, weil er einen Blickwinkel auf die Zukunft wirft, der jenseits von Weltraumkriegen stattfindet. Der zweite, der mich immer sehr interessiert hat, war der Asimov und insbesondere die Roboterromane, die er geschrieben hat. Einfach deswegen, weil die drei Grundregeln, die er dort definiert hat, trotzdem immer noch erlaubt haben, dass unglaubliche Schwierigkeiten aufgetreten sind. Und diese Detektivarbeit, die dahinter steckt, um rauszufinden, wie bringt man die drei Grundregeln so in einen Widerspruch, dass etwas rauskommt, was man überhaupt nicht erwartet. Man denkt ja, dass drei Regeln eigentlich relativ übersichtlich sein sollten, wenn sämtliche Kombinationen sehr gut und sehr einfach nachzuvollziehen sind. Man sieht dort aber auch, dass selbst aus der Einfachheit eine Komplexität entstehen kann, die man in den Auswirkungen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das ist etwas, was ich hier bei unseren Systemen auch immer wieder sehe.
Was aber bedeutet dieses Fable für einen führenden Naturwissenschaftler? Welche Folgen ergeben sich für die Forschung? Die Antwort ist verblüffend, denn die Literatur und die Filmbilder sind Teil des Nährbodens, auf dem seine Experimente gedeihen.
Das wäre dann etwas zu wenig und zu kurz gegriffen. Aber dass wir uns in eine Umgebung begeben, wo Visionen eine große Rolle spielen, das haben wir hier ja auch. Ich meine, wie entstehen solche Projekte? Solche Projekte entstehen dadurch, dass wir gemeinsam mit Kollegen oder Mitarbeitern und Freunden im Auto sitzen oder an der Raststätte und dann holen wir uns eine Serviette. Und da skizzieren wir, wie könnte denn so ein Ding erstmal aussehen und irgendwann kommt dann sowas raus. Und dieser kreative Prozess, der dahinter steckt, dieses von der Vision hinzukommen, dass wir tatsächlich etwas haben, und das auch funktioniert.
Juristen für die Zukunft.
Haben Roboter oder hochentwickelte Rechner eigentlich Rechte? Wer hat Schuld, wenn ein modernes technisches System versagt? Der Programmierer? Der Hersteller der Hardware? Oder doch der Eigentümer? Wer muss zahlen, wenn ein Assistenzsystem streikt? Wenn etwa ein selbstlenkendes Auto der nahen Zukunft eine falsche Entscheidung trifft?
Rechtsfragen dieser Art kommen unweigerlich auf die Menschheit zu. Damit sie gewappnet ist, hat der Würzburger Jurist Professor Dr. Erik Hilgendorf zusammen mit dem Roboter-Experten Professor Dr. Klaus Schilling das Forschungsprojekt Robotik und Recht ins Leben gerufen. In enger Kooperation mit Wissenschaftlern anderer Universitäten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 200.000 Euro unterstützt, sollen wesentliche Rechtsfragen für die nahe Gegenwart und die Zukunft geklärt werden. Die Anregung für dieses ungewöhnliche Forschungsprojekt, initiiert in Franken, stammt nicht zuletzt von dem polnischen Science-Fiction-Autor Stanisław Lem.
In dessen Hörspiel »Gibt es Sie, Mr. Jones?« soll nämlich vor Gericht geklärt werden, inwieweit der Rennfahrer Harry Jones noch ein autonomes Individuum ist. Denn als Folge seiner zahlreichen Unfälle wurden immer mehr Organe und Körperteile durch Prothesen ersetzt. Als Lem 1969 die Problematik auf durchaus ironische Weise aufgeworfen hat, konnten die Leser noch schmunzeln. Heute ist dies nicht mehr möglich, da der technische Fortschritt die Vision längst eingeholt hat. Der Mensch umgibt sich mit immer mehr Prothesen und Assistenzsystemen, die von intelligenten Chips gesteuert werden. Ein Roboter ist gewissermaßen eine Totalprothese. In Würzburg soll nun ein juristisches Handbuch erarbeitet werden, um für die Zukunft der Haushaltsroboter und selbstfahrenden Autos gewappnet zu sein. Möglicher Titel?
Rechte und Pflichten von Robotern.
Energie für die Zukunft.
In aller Munde sind derzeit die Energiewende und die damit verbundenen Probleme, die vor allem für die süddeutschen Bundesländer eine echte Herausforderung darstellen. Wird doch ein Großteil der regenerierbaren Energie in Norddeutschland erzeugt, denn dort stehen die großen Windkraftanlagen. Bei der Firma Siemens in Erlangen und Nürnberg macht man sich schon lange Gedanken über Lösungen dieses Dilemmas. Eine mögliche Antwort sind neue Übertragungstechniken, wie Heinz Brenner, Leiter des Regionalreferats der Firma, erklärt.
Wenn Sie Strom übertragen wollen, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie möglichst wenig Strom verlieren auf langen Strecken. Und von der Nordsee runter bis nach Bayern ist eine sehr lange Strecke. Die Hochspannungsgleichstromübertragung ist nun eine der Technologien, die dafür sorgen wird, dass dieser Stromverlust minimiert wird, fast gegen Null gedreht wird. Und diese Hochspannungsgleichstromübertragungstechnik, die wird hier in Erlangen konzipiert und die Transformatoren dazu werden in Nürnberg gebaut. Auch das ist eine Technologie, die uns in die Zukunft führen kann, hochkreativ, innovativ und unmittelbar für den Markt aufbereitet nutzbar ist. Das heißt tatsächlich konkrete Zukunftsentwicklung, die hier betrieben wird.
Der ökologische Strom ließe sich dann für die Elektromobilität nutzen. Eine der Anwendungsmöglichkeiten sind vollautomatische U-Bahnen, die dank modernster Steuertechnik flexibel und in kurzen Takten eingesetzt werden können. Entwickelt werden auch sie, wie kann es anders sein, in Franken.
In Nürnberg gab es die erste fahrerlose U-Bahn, die hier getestet wurde. Das Ganze wird jetzt gerade in Paris eingeführt. Wenn Sie es wollen, von Franken nach Frankreich. Die Franken waren ein bisschen früher dran als die Pariser, die Franzosen. Auch das wieder ein Beispiel, was man mit Franken gar nicht unmittelbar identifiziert, was aber fränkische Technologie ist, wenn Sie so wollen.
Fränkische Science Fiction für die Zukunft.
Wir haben prächtige Exemplare, meinte der Professor und fächelte zufrieden mit einem Dutzend seiner Tentakel. Damit können wir eine wunderbare Zucht für die neuen Kolonien aufbauen. Prima Geschäft, antwortete der Kurator. Wir werden die Konkurrenten mit diesen seltsamen Wesen ausstechen. Die Erdlinge sind an Aggressivität, Neugierde und triebhaftem Expansionshunger von anderen Galaktikern kaum zu schlagen. Hoffentlich stößt niemand auf ihre Koordinaten. Der Professor blickte versonnen auf die beiden nackten Menschenpärchen, die, sich starr umschlingend, in ihren Bernsteingehäusen lagerten.
Dieser Auszug stammt aus der Erzählung »Kunst und Liebe« des Erlanger Arztes und Science-Fiction-Autors Werner Nürnberger, erschienen im Jahr 2001. Nürnberger, Jahrgang 1950, ist einer der zahlreichen fränkischen Autoren, die sich mit Science-Fiction befassen. Auch Helmut Haberkamm, Ewald Ahrens, Paul Maar oder Elmar Tannert schreiben Science-Fiction-Stories und setzen damit die Tradition fort, die Ludwig Dexheimer, Thea von Harbou, Otto Willi Geil und andere fränkische Schriftsteller einst begründeten. Wie bei vielen Autoren hat das Interesse Werner Nürnbergers an dem Genre in der Jugend begonnen.
Das war so, dass ich mit 14 Jahren etwa, 13, 14 Jahren, eine relativ schwere Krankheit hatte. Damals Scharlach. Ich wurde 4 Wochen lang in Quarantäne gelegt und die Zeit war langweilig. Und in der Zeit hat mir mein Freund ein Science-Fiction-Taschenbuch geschenkt. Das war von Herbert W. Franke, Der grüne Komet. Ich hatte vorher schon diese 20 Pfennig-Hefte gelesen, Science-Fiction-Hefte, Perry Rhodan und so weiter, und war davon schon ein bisschen infiziert. Herbert W. Franke hat mich dann ganz in seinen Bann gezogen. Ich habe dann alle Romane von ihm gelesen, auch von anderen, Arthur C. Clarke und so weiter, anderen Autoren, und habe das bis zu meinem 20. Lebensjahr, glaube ich, sehr intensiv betrieben. Dann durch andere Interessen ist es etwas in den Hintergrund getreten. Habe aber dann schon in der Schule angefangen, kleine Science-Fiction-Stories zu schreiben für die Schülerzeitung und Ähnliches. Und bin dann nach Jahrzehnten eigentlich wieder darauf gestoßen, dass ich habe immer geschrieben, aber nicht unbedingt Science-Fiction, aber es war in allen meinen Kurzgeschichten auch die Zukunft mit drin. Und die Zukunft für mich spielt natürlich in Franken, weil ich hier lebe. Ich habe auch kleine Krimis geschrieben, die aber immer irgendwie irgendwas mit der Zukunft zu tun hatten.
Das Interesse ist geblieben. Doch worin liegt für den Sportmediziner der besondere Reiz des Genres, das auch renommierte Wissenschaftler schätzen? Was unterscheidet die Science Fiction von anderen Gattungen?
Das Fantastische an der Science Fiction ist das Ausdenken von Möglichkeiten, die auf eventuell tatsächlichen Begebenheiten basieren. Dass man sich also Geschichten ausdenkt, die möglich sein könnten in der Zukunft und wo es keine Grenzen gibt der Gedankenstruktur. Es gibt also keine Grenze, sich da in Dinge hineinzuversetzen. Die müssen logisch sein, aber sie müssen nicht unbedingt rational sein.
Ein weiterer leidenschaftlicher Science-Fiction-Anhänger ist Rainer Lewandowski, der Intendant des E.T.A. Hoffmann Theaters in Bamberg. Trotz aller Verpflichtungen bringt auch er regelmäßig eine literarische Utopie zu Papier. Eines seiner großen Vorbilder ist selbstverständlich E.T.A. Hoffmann, der Namensgeber des Theaters, der einige Jahre in Bamberg als Kapellmeister arbeitete.
Beim Hoffmann gibt es ja aber das ganz Interessantes, nämlich diese im Meister Floh, diese Möglichkeit des Flohs, dass er sozusagen hört oder Gedanken lesen kann, was andere Leute so mitkriegen, um dann sein Handeln danach zu richten. Das ist natürlich auch ein Urbedürfnis des Menschen. Sobald drei am anderen Tisch sitzen, möchte man doch schon wissen, worüber die sich unterhalten. Und aus diesem Urgrund kommt ja diese ganze Lauschgeschichte, diese Angriffe, diese Entwicklung von Kleinstmikrofonen, Kameras und diesen Dingen, um alles möglichst zu sehen, wenn die Herren oder Damen auf die Toilette gehen, dass das noch überwacht werden kann. Und das ist auch ein Moment schon bei Hoffmann letztlich, was eine Art damals Science-Fiction-Geschichte gewesen ist, die heute natürlich durch die Realität im Wesentlichen überholt ist. Und deswegen gibt es jetzt neue Science-Fiction auf der neuen gesellschaftlichen Basis, die dann eines Tages dann möglicherweise auch erreicht worden ist, eingeholt, vielleicht sogar verbessert ist oder noch nicht erreichbar war. Und diese Gedankenspiele, das ist das Wesentliche, was uns zum Schreiben antreibt.
Zu den wissenschaftlich-technischen Hintergründen seiner Science-Fiction-Erzählungen stellt Lewandowski keine umfangreichen Recherchen an. Wie etwa beim Klonen eines Menschen geht er davon aus, dass die Gentechnik eines Tages einen Weg finden wird. Für Lewandowski stehen vielmehr gesellschaftliche und menschliche Fragen im Vordergrund.
Ich bin einfach science-fiction-mäßig davon ausgegangen, dass es wirklich möglich ist. Und dann auf einmal stellt sich heraus, dass man theoretisch sehr gut über das Klonen sprechen kann. Aber wenn man plötzlich so einen Klon sozusagen als Frau im eigenen Leibe hat und dann zur Welt bringen muss, ändert sich die Weltsicht auf diese Dinge auch ganz entscheidend. Und diese Gedankenspiele, das ist wirklich das Interessante. Situationen hochrechnen, durchspielen und dazu kann Literatur, Theater, Geschichten können da erhebliches beitragen und damit auch eine Art, in Anführungszeichen natürlich mit dem Gedanken Aufklärung, Warnliteratur oder so etwas verbunden sein. Man hat ja auch von Jules Verne behauptet damals, das sei alles Quatsch, alles Fantasie. Mittlerweile gibt es diese U-Boote, mit denen man unten herumfahren kann. Und es gibt auch die Flugapparate, Raketen, alles ist in dieser Weise mittlerweile entwickelt. Auch das war Aufgreifen einer historischen Genese, die man projiziert in eine mögliche Zukunft. Und das ist das Interessante, das ist das Spannende, was die Fantasie beflügelt.
Die Zukunft, ihre Möglichkeiten, Herausforderungen und Gefahren sind ein wichtiges Thema in Franken, vor allem in den vergangenen 100 Jahren.
Ins Land der Franken fahren heißt auch ins Land der Zukunft fahren. Ins Land von engagierten Menschen, die die Zukunft schon immer mitgestaltet haben und auch weiterhin mitgestalten werden. Sei es mit neuen Ideen oder mit handfester, innovativer Technik. Zukünfte eben. Made in Franken.